du das gehört, Markus? Wir sind gespannt, was passiert. Ich frage mich immer, ob sie das wirklich sind, weil mittlerweile wissen alle, es geht dann einfach los und dann passieren Dinge.
Ja, das passieren Dinge. Wir haben ja letztens auch in der Folge gesagt, ist hier alles ungeskriptet.
Das ist nicht mal gelogen. Das ist,
dass und wir unvorbereitet.
Genau, dass wir ungeskriptet sind, ist nicht mal geskriptet. Genau, deswegen, ich möchte den heutigen Gast nicht so lange warten lassen, weil nicht, dass unsere anderen Gäste jetzt schlechter wären. Aber das ist ja heute schon was Besonderes, finde ja, ich, was hier heute...
Ja, finde ich auch. Möchtest du in alter Manie, möchten wir natürlich unseren Gast bitten, sich einfach mal vorzustellen. Wen haben wir denn heute überhaupt hier?
Ich heiße Martin Textor und war von 1964 bis 2005 bei der Berliner Polizei. Bin nach dem Abitur zur Polizei gegangen, war dann bei der Bereitschaftspolizei. Die hatte eigentlich mit Polizei nichts zu tun. Wir fühlten uns eigentlich als militärische Vorhut, falls die Alliierten hier irgendwie einen Angriff auf West-Berlin von den Roten Horden kommen sehen. Also mehr oder weniger haben wir nur im Wald gelegen und haben auf den nicht vorhandenen Gegner geschossen. Unter anderem auch mit dem alten Maschinengewehr noch aus dem Ersten Weltkrieg und man glaubt es nicht, als Polizist auch mit dem Panzerabwehrrohr. Übrigens ohne Gehörschutz. Also eben so ein Schuss und dann hat man an dem Tag nichts mehr gehört.
Ja. Markus, heute sparen wir uns wirklich die Wörter. Wir sind Ältere, wir sind Dienstältere.
Wir sind, also, ja, heute sind wir nicht Dienstältere.
Heute sind wir wirklich, also es fiel gerade der Begriff Erster Weltkrieg.
Und ich fand es aber auch ganz spannend, also was Sie erzählt haben, haben Sie ja wirklich mit einem Panzer geschossen. Ich fand es so krass, wie wir gerade, wie das früher aufgestellt war. Ja, kein Gehörschutz, kein gar nichts. Warum denn? Warum auch?
Aber Herr Textor, es hat Ihnen anscheinend nicht so schlimm geschadet, würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil Sie sind heute hier und herzlich willkommen und wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Dazu möchte ich mal sagen, ich wollte gerade sagen, Herr Textor, Sie sind der erste Gast, den wir hier duzen. Das stimmt aber nicht so ganz. Frau Boy-Seifert, die Akademieleitung, die Polizeiakademieleitung und Frau Knapp in unserer Frauentagsfolge vom letzten Jahr. Die beiden Damen haben wir auch gesiezt. Das ist hier, sie reihen sich hier ein in eine ganz große Riege. Schön, dass Sie da sind. Sie haben gerade gesagt, von 1964 bis 2005 waren Sie in der Berliner Polizei. Jetzt ist natürlich für uns, da waren Markus und ich noch lange nicht geboren. Also mein Vater war noch nicht mal geboren.
2005 noch nicht?
Nein, 2005 war ich geboren, aber 1964 war mein Vater noch nicht mal geboren.
Nee, doch.
Ein Jahr später kam mein Vater. Das heißt, meine Existenz war wirklich noch gar nicht geplant. Mich würde mal sehr interessieren, Markus und ich, Sie würden sich kaputt lachen, wenn Sie hören, worüber Markus und ich uns heute beschweren würden, was wir so alles in der Ausbildung so schrecklich fanden. Jetzt würde mich doch mal sehr interessieren, wie lief denn Ihre Ausbildung damals ab? Sie lachen schon bevor Sie ein Wort gesagt haben. Finde ich fantastisch.
Ja. Also ich bin natürlich mit dem Vorsatz hier gekommen, also mein Vater war, wie gesagt, auch Polizist, übrigens endlich mal sehr bekannt geworden. Der hat nämlich auf Wunsch von dem damaligen Polizeipräsidenten Klaus Hübner, der hat mal versucht, bei den Demonstrationen im Lautsprecherwagen ein bisschen anders vorzugehen. Also nicht, Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei, verlassen Sie den Kurfürstendamm in diese Richtung. Und also so die typische Amtsdeutsch. Und mein Vater wollte eigentlich Kabarettist werden, hatte auch eine Einladung von der Münchner Lach- und Schießgesellschaft damit zu machen. Aber es war ihm dann zu unsicher. Aber er war eben auch als Polizist noch ein bisschen kabarettistisch veranlagt und
schön, das gefällt mir,
ist damit also so bekannt geworden. Ja. Weil mein Vater bei der Polizei war, habe ich mir überlegt, Taschengeld stimmte immer, muss also ganz gut bezahlt sein, gehst du auch hin. Ich hatte Abitur gemacht. Eigentlich heißt es ja Zeugnis der Reife. Davon war ich meilenweit entfernt, weil Schule war eben Schule und die hat nicht aufs Leben vorbereitet, sondern man hat die Schichtzahlen auswendig gelernt. Muss ich jetzt nicht erzählen. Also jedenfalls habe ich dann in der Kruppstraße in Berlin bei der Bereitschaftspolizei Abteilung 2 im A-Zug, also Ausbildungszug, angefangen. Und da war es egal, ob man mit dem Abitur kam oder mit dem Abschluss 9. Klasse. Alle gleich. Und dann haben wir gelernt. Nicht Polizist, sondern wir haben marschieren gelernt. Rechts um, links um. Hinlegen, möglichst da, wo eine Pfütze war. Also der Unterführer hat ja dann uns immer so durchgeleitet. Wir haben unsere Pistolen auseinandergenommen und mussten dann die Teile benennen. Also am besten so, wie es in der Vorschrift war, auswendig lernen. Das war es eigentlich, was wir gelernt haben. Also das, was wirklich Polizei ausmacht. hatten wir aber keine Ahnung. Also es gab ja eben die Revierpolizei, das waren die, die für die Leute da waren, und wir waren eigentlich, wie gesagt, die Reservearmee. Irgendwann mal kam irgendein Unterführer und hat gesagt, die Polizeiführung hat jetzt entschieden, dass ihr auch mal draußen fahrt. Also die Bereitschaftspolizei hatte keine Funkwagen, aber so eine Art Jeep. Wir sind also mit dem Jeep rausgefahren und mein erster Hinweis von dem Unterführer war, wenn du rausfährst, du musst Mücken machen. Also gebührenpflichtige Verwarnung. Komm ja nicht ohne wieder. Wie macht man denn das? Naja, ist ganz einfach. Du stellst dich am großen Stern in die Ausfahrtstraße des 17. Juni und alle, die da aus dem großen Stern rausfahren und nicht abblinken, die hältst du an und dann kannst du Mücke machen. Und die denken ja nicht Betätigung des Blinkers, weil die in der Straße des 17. Juni nach anderen Dingen Ausschau gehalten haben. Will ich jetzt nicht näher erklären.
Aber ich habe gerade gesagt, so Bobi schreiben, das hat sich ja bis heute nicht geändert. Das
ist auch immer noch jeder hinterher. Ich wusste zum Beispiel nicht, wie man einen Verkehrsunfall aufnimmt und was da endlich passiert. Also wir sind sozusagen geschubst worden ins Wasser und wer schwimmen konnte, blieb oben und die anderen sind untergegangen.
Kannst du einen Verkehrsunfall aufnehmen, Lisa?
Markus, das ist lächerlich. Also natürlich kann ich das nicht. Also obwohl in meinem im Tauschpraktikum damals, vor 3 Jahren.
Da war ich auch ja an einem Verkehrsunfall, also nicht beteiligt, aber damit, dass ich da mitgearbeitet habe. Aber
ja, ich war in der Direktion 4. Ich weiß es immer nicht, ob es der 48er war. Ich glaube, es war der 48er. Das war sehr, wie wir in unserem Jargon sagen, sehr VU-lastig. Da habe ich viele VUs mit, also Verkehrsunfälle, eben miterlebt in dem Sinn, als dass wir als Polizei dort hinzugezogen worden sind. Ich glaube, ich würde es erkennen, wenn draußen Kolleginnen von uns das aufschreiben würden, sagen, oh, die bearbeiten gerade ein VU, liegt vielleicht auch daran, dass da dann ein kaputtes Auto in der Regel auch irgendwo ist. Aber nein, ansonsten kann ich das natürlich nicht. Was ich aber interessant finde, was Sie gesagt haben mit Textor, ist, sie wurden quasi ins Wasser gestoßen und wer schwimmen konnte, blieb oben und alle anderen sind untergegangen. Das ist ja manchmal das, Markus, was ich mich so frage in unserer Ausbildung, was uns vielleicht auch manchmal so gefehlt hat so ein bisschen. Weißt du, so dieses sehr theorielastige, guck mal, hier habt ihr einen fiktiven Fall und jetzt macht es mal bei Polix und sowas. Davon waren sie ja wahrscheinlich, also wirklich ja Jahrzehnte von entfernt von sowas wie Polix und sowas. Wir haben ja auch oft auch privat drüber gesprochen, zu sagen, vielleicht hätte uns das auch manchmal ein bisschen besser getan, wenn man einfach gesagt hätte, hier mach. Dazu muss ich jetzt sagen, mir ging es jetzt so ein bisschen ab dem 1.4. auf unserer ersten Verwendungsdienststelle so. Da kam da mein Chef, der ganz fantastisch ist und sagte, ich weiß, das ist jetzt viel, aber wir können es nicht anders bewerkstelligen. Los geht's. Hier sind die Vorgänge und wenn du Fragen hast, frag uns alle. Alle sind für dich da und das ist auch wirklich nach wie vor so, das ist immer noch so. Man kommt an und los geht's. Und ich finde das persönlich für mich ganz gut, weil Learning by Doing ist es. Und ich glaube, das ist die beste Herangehensweise, ohne sich jetzt 10 Jahre darüber im Kopf zu machen, wie ich jetzt das wirklich richtig mache. Außer es geht natürlich um sehr existenzielle Sachen.
Aber ich glaube, dass die Ausbildung zum Polizisten, egal ob ich zur Kripo will oder zur Schutzpolizei, heute eine total andere ist. Ja. Also man wirkt ja wirklich auf seinen Beruf vorbereitet. Also ich weiß, ich musste ja auch mal einen Azug dann führen, als ich junger Kommissar war. Dann habe ich den also auch erstmal versucht beizubringen, was das ASOG ist. Also unsere Fibel für den Alltag und die Strafprozessordnung, dass das eine andere Richtung hat. Da haben mich immer die toten Augen von London angeguckt. Das kannten die so gar nicht.
Das müssen wir kurz definieren, das ASOG. Sie sagten gerade das ASOG. Für uns, auch in unserem Jargon, Sie sagten, es ist unsere Fibel. Also beziehungsweise Markus und meine gar nicht so toll, weil wir eher als Kriminalpolizistinnen mit der Strafprozessordnung arbeiten. Das ASOG ist das Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz und das ist in den anderen Ländern, Berlin sticht da mal wieder so ein bisschen hervor, in den anderen Bundesländern heißt das dann zum Beispiel Polizeigesetz Niedersachsen. Nur, dass alle Leute Bescheid wissen, die nicht polizeiintern sind.
Ja, genau. Dazu muss man vielleicht dem geneigten Hörer sagen, dass die Polizei nach wie vor eine Landespolizei ist, also der jeweiligen Landesregierung unterstellt ist, also dem jeweiligen Innensenator, der ist für die Polizei zuständig. Die gesetzlichen Grundlagen sind im Bereich Gefahrenabwehr, also noch nicht Straftaten, sondern Gefahrenabwehr, sind die in allen Ländern schon weitestgehend angeglichen, aber trotzdem gibt es immer noch wesentliche Unterschiede. Bei der Strafverfolgung gibt es die Strafprozessordnung, die ist bundesweit. Da haben also alle dieselbe Rechtsgrundlage. Aber ansonsten sind die Landespolizeien dem eigenen Land unterstellt.
Wir hatten ja gerade eben kurz das Thema so von wegen, sehr praktisch und ins kalte Wasser geworfen. Ich habe schon mehrmals gesagt, der mittlere Dienst ist ja auch deutlich praxisorientierter, jetzt mittlerweile als der gehobene Dienst und auch diese Unterschiede Schupo, Kripo, Studium. Studienlaufbahn. Also sie hatten so diese Revierpolizei und die Bereitschaftspolizei, aber trotzdem konnte ja kommen, wer möchte. Ob jetzt ja mit Realschulabschluss oder Abitur oder allem drum und dran. War das, sag ich mal, ein Topf, in den man einfach alles reingeworfen hat und da hat man sämtliche Polizeiaufgaben irgendwie verteilt und dann hat man geguckt, wo man nachher dann...
Alle haben gleichmäßig im A-Zug, also im Ausbildungszug, angefangen. Ja, der Musiker musste Klavier tragen und es war eben so, wie man sich früher die Soldaten in der Kaserne vorgestellt hat. So ähnlich war es auch. Und die ersten Aufgaben, die man dann hatte, war dann die Bewachung der eigenen Unterkunft. Und das war natürlich immer schön, wenn man dann nachts in der Kruppstraße einmal um den Sportplatz so gehen musste. Da gab es so Tricks, wie man das macht. Also so langsam gehen, dass sich die Mantelfalten gar nicht bewegen, dann kann man das schaffen, in einer Stunde einmal um den Platz zu gehen. Da, es war ja nichts zu bewachen. Ja, natürlich, ja. Es gab da die Munitionsbunker und also richtig befriedigend war die Aufgabe nicht. Ja,
das Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ob das jetzt 1964 ist oder ob das 2000, wann haben wir angefangen? 22?
Ja,
2022 ist. Und jetzt haben wir auch gerade, es geht jetzt los, wir haben jetzt auch KKA-Innen, Markus, ne? Die sitzen da auch und man sieht so richtig, ja, dann sag ich auch, Lehrjahre sind keine.
Oh, jetzt, ja, jetzt
man selbst richtig großkotzig in der Probezeit.
Ich wollte gerade sagen, jetzt kommst du mit solchen Sprüchen.
In der Probezeit-Rotation, da ist das Rotierung, was für ein Wort, Rotation. Und vor allen Dingen nochmal vielleicht für mich hervorzuheben, Herr Texor, Frauen gab es ja damals nicht wahrscheinlich in ihrem A-Zug, oder?
Leider nicht.
Wann kamen die ersten PolizistInnen im Land Berlin? In den 80ern war das, ne? Da ging das
ganz
langsam los.
Am Anfang waren sie ja noch also so eine Art Hilfspolizisten. Mhm. Und es dauerte dann eine Zeit lang, bis sie in den echten Polizeidienst gekommen sind. Und das war also aus meiner Sicht sehr gut, weil es gibt bestimmte Situationen, da ist es einfach besser, wenn eine Frau da hinkommt und mit den Leuten spricht. Also es war gut für die Polizei und ja, wir Männer fanden es eigentlich auch nicht schlecht.
Aber überhaupt noch dieses Ganze auf dem Gelände wohnen, so alles, das wir hatten da nur auch mal von gehört, auch in der Frauentagsfolge noch, wie das gewesen ist.
Stimmt.
Da wurde uns ja ein bisschen von erzählt. Aber es ist ja wirklich, wie Sie es auch schon mehrfach gesagt haben, sehr, sehr militärisch gewesen, auch von den ganzen Aufgaben und von der, ich sag mal, ja, man kann ja schon sagen, Verteidigung, die Sie da eigentlich auch aktiv mit übernommen haben.
Na, ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen. Ich habe ja dann später mal das SEK übernommen, da kommen wir vielleicht noch dazu.
Auf jeden Fall.
Und wir hatten mal draußen auf dem Flugplatz in Gato eine Übung, also eine Geiselnahme im Flieger und ich sollte das dann mit meinen Leuten lösen und der englische Stadtkommandant war mit dabei und der ließ sich dann von mir, sollte den Plan vortragen, wie wir das vormachen. Und dann stellte er mir eine Frage, die ich als Polizist noch nie gehört habe. Mit wie viel eigenen Verlusten rechnen Sie? Ja, habe ich ehrlich gesagt erstmal gar nicht verstanden. Und dann habe ich ihm klar gemacht, dass wir keine Soldaten sind und ich eigentlich mit null Verlust rechne oder davon ausgehe.
Ja.
Die Polizei muss einfach Wege finden, um auch ihre eigenen Leute zu schützen. Und nicht sagen, hier, die ersten 10 fangen das Feuer ab und die anderen klettern dann drüber. Das war eben der Unterschied zwischen Polizei und Militär.
Sie sagen gerade Geiselnahme in einem Flugzeug, was man ja wirklich nicht vergessen darf, Herr Texor. Sie sind in einer Zeit zur Polizei gekommen, die politisch extrem aufgeladen war. Sie haben die 60er Jahre ja dann in ihrer vollen Blüte die Studentenproteste mitbekommen, die ja auch in Berlin, also gerade in Berlin, extrem aktiv waren. Und natürlich auch vor allen Dingen die ganze RAF-Zeit haben sie ja auch mitbekommen, ne? Und also Rote Armee-Fraktionen für unsere ZuhörerInnen.
Mhm. In Berlin gab es ja die RAF nicht, aber hier in Berlin hieß diese Terrorgruppe Bewegung 2. Juni.
Ja.
Am 2. Juni ist ja der damalige Innensenator Lorenz hier in Berlin entführt worden. Da gab es also schon die Spezialeinheit und wir hatten natürlich dann die Aufgabe, nachdem der Lorenz freigelassen wurde, die irgendwie dingfest zu machen. Und die ersten Festnahmen von den ersten beiden habe ich mit meinem SEK-Team, ich war Teamführer vom ersten Team, die ersten beiden haben wir dann auch in einer Garage in Tegel draußen festgenommen. Und die Bewegung 2. Juni ist ja entstanden eben, also mit dem geschichtsträchtigen Datum bestückt. Ne? Und es war ein Ableger der RAF, wenn man so will. Also bekannte Namen sind Inge Fied, Fritz Teufel, ja, nur zwei zu nennen.
Nee, ich höre nur gerade, weil das ist, ich bin geschichtlich mega interessiert. Die Nachkriegszeit hat mich immer sehr interessiert, weil das eben auch natürlich die Zeit war, in der mein Vater dann auch groß geworden ist, also in den 60ern geboren und dann die 70er, 80er, die ganzen politischen Lagen und das war immer viel Thema bei uns zu Hause. Das hat mich immer alles sehr fasziniert. Wie hat das denn diese ganzen, wir fangen vielleicht mal anders an. Sie haben gesagt, Sie haben irgendwann das SEK übernommen und haben dann die ersten Festnahmen auch gemacht. Wie kam es denn erstmal dazu? Wie ist denn dann Ihr Werdegang gewesen und wie hat sich die Polizei entwickelt mit den politischen Lagen in der Hauptstadt?
Die Entstehung von Spezialeinheiten, das war eine Idee von unserem damaligen Polizeipräsident Klaus Hübner, mit dem ich übrigens bis zu seinem Tode sehr enge Kontakte hatte. Kommen wir vielleicht später noch dazu. In der Öffentlichkeit wird immer angenommen, dass der Terroranschlag 1972 in München bei den Olympischen Spielen, dass das der Ausgangspunkt war, Spezialeinheiten aufzubauen. Als die Olympischen Spiele in München anfingen, hatte Berlin schon eine Auswahl von Bewerbern für ein Spezialeinsatzkommando. Weil Klaus Hübner nämlich gesagt hat, wir brauchen Leute, die in bestimmten Situationen ausgebildet sind. Der Auslöser für seine Idee war, dass 1970 oder 71, also jedenfalls vor den Olympischen Spielen, in München ein Banküberfall stattgefunden hat. Der Täter hatte den schönen bayerischen Namen Rammelmeier und der ist in diese Bank rein, hat Geiseln genommen und hat dann ein Lösegeld gefordert. Also es war eigentlich das erste Mal, dass die Polizei eine Geiselnahme zu lösen hatte. Die Lage spitzte sich dann so zu, dass der Leiter in München, das war da, da hat der Polizeipräsident so einen Einsatz geleitet, der hatte dann entschieden, wenn der aus der Bank kommt und die Geiseln immer noch bedroht, dann ist der mit Gewehrschüssen zu töten, um zu verhindern, dass er seine Geiseln tötet. Also der Banküberfall hat am Vormittag stattgefunden und zog sich bis in die frühen Abendstunden hin. Und da gab es natürlich unendlich viele Neugierige und Presse, die relativ dicht an der Bank standen. Also man kannte die ja nicht so weit zurückdrücken. Als Präzisionsschützen in dem Sinne gab es nicht. Also die haben dann da in München gesagt, wer ist Jäger und wer traut sich zu, auf dem Dach zu liegen und zu schießen? Und dann haben da oben einige gelegen auf dem Dach. Und als es dann um 17 Uhr, 17.30 Uhr der Täter rauskam, es war schon Dämmerlicht und die wollten dann schießen, da konnten die gar nicht mehr sehen, weil die ganzen Reporter, die da waren mit ihren Fotoapparaten, so ein Blitzlichtfeuer abgeliefert haben, dass die den gar nicht getroffen haben. Und der Rammelmeier hat dann die beiden Frauen, die er als Geiseln hatte, noch erschossen, bevor er dann selber getötet wurde. Und da hat Klaus Hübner gesagt, so kann das nicht sein. Wir brauchen einfach Leute, die sowas können. Also er hat gesagt, wir brauchen Präzisionsschützen, die auch mit speziellen Waffen wirklich in der Lage sind, auch in schwierigen Situationen noch zu treffen. Das ist die eine Einheit. Und zum anderen brauchen wir robuste, sportliche Leute. Er hat immer gesagt, so der Typ Astronaut, der in eine Aufgabe reingeht, von der er gar nicht weiß, was ihn erwartet. Wie die, die auf den Mond geflogen sind, die konnten sich sicherlich nicht vorstellen, wie man da so umhergeht in der Schwerelosigkeit. Also er hat sich sowas gewünscht. Diese Ausbildung und diese Auswahl fand also schon vor den Olympischen Spielen statt. Ich war bei den Olympischen Spielen als Polizeikommissar mit einigen Berliner Kollegen da und wir hatten, schönen Dank noch heute an die bayerische Polizei, wir hatten die dankbare Aufgabe, Schutz der Ehrentribüne im Olympiastadion. Das bedeutete für mich, dass ich in Zivil auf der Ehrentribüne war, mich sehr nett mit Horst Buchholz, der da als Dauergast war, unterhalten habe und meine Leute standen so in Zivil um die Ehrentribüne rum und haben eben die sportlichen Sachen mitverfolgt, denn mit dem Anschlag hat ja kein Mensch gerechnet. Ja, also das war meine Aufgabe und ich habe das ja dann miterlebt. Wir sind zwar nicht selbst mit eingesetzt worden, um dieses Attentat bei den Olympischen Spielen mit zu verfolgen, das hat die Bayerische Landespolizei gemacht, aber wir haben natürlich gesehen, wie hilflos eigentlich die Politik und auch die Polizei war, mit solchen Dingen umzugehen. Und als ich dann von den Olympischen Spielen zurückkam, erinnerte ich mich, dass hier in Berlin also Leute fürs SEK und fürs PSK gesucht werden. Ich war damals Polizeikommissar und habe mich dann beworben. Da musste man so ein bisschen sportliche Sachen machen. Ich war Handballer, konnte ich also alles. Wohl noch ein ganz sportlicher Typ. Und ich wurde dann genommen, habe dann so eine Kurzausbildung gemacht und habe dann ab Januar 1973, da war dann die Vorauswahl abgeschlossen und es gab dann das Berliner SEK, bestand aus 4 Gruppen mit jeweils, glaube damals waren 12 oder 14 so, also roundabout 50 Leute. Dann war ich also Teamführer vom ersten Team und ich muss sagen, dass diese Zeit im SEK, ich habe mich dann vom SEK aus für den höheren Dienst beworben, aber diese Zeit zusammen mit den SEK-Leuten, wir Männer wussten untereinander, ich glaube, mehr als unsere Frauen von uns wussten. Wenn man so wir hatten nochmal einen 24-Stunden-Dienst und 48 Stunden frei. Das war ja nur nicht ein Einsatz nach dem anderen, aber wenn es einer war, dann war es auch schon mit einer gewissen Qualität. Also hat auch mal einer auf mich geschossen, wie man sieht, hat er aber nicht getroffen, sondern ging dicht bei mir vorbei ins Fensterkreuz. Also es waren schon so haarige Situationen. Aber ja, auch wenn man nach Hause gekommen ist, hat meine Frau gefragt, und, war was Besonderes? Nee, hat einer geschossen, aber nicht getroffen.
Ja, das Übliche. Gut, dann klar.
So, ne? Nee, wirklich, na, in dem Alter, da geht man so drüber weg. Diese Zeit im SEK, die hat mir unheimlich gefallen. Einmal dieser Zusammenhalt mit den Leuten und zum anderen, da ja auch in der Polizeiführung eigentlich gar keiner wusste, wie sowas ist, hat man gesagt, mach doch mal selbst Vorschläge.
Gott, also, Jackpot, ne? Wir schon mit der BPG.
Also das SEK hat sich wirklich zu dem entwickelt, was es heute ist und auch schon vor langer Zeit war, aber durch Eigenideen. Ein Obermeister oder ein Hauptwachmeister oder ein Obermeister, die hatten plötzlich einen Einfluss auf ihre eigene Entwicklung und auf ihre Ausstattung vor allem. Das war eine wirklich tolle Zeit, weil sich die Einheit aus sich selbst entwickeln konnte.
Also kann man eigentlich so ein bisschen sagen, sind Sie so die Väter des SEKs, oder? Also wenn man das jetzt mal so ein bisschen malerisch beschreiben möchte.
Ja, ist so. Also wenn man das so von null irgendwie anfängt und das so das Aufwachsen, siehst du so diese ganze Dienststelle, die ist ja auch von diesen, ich nenne sie jetzt mal Kinderschuhen, wo es irgendwie angefangen hat, von diesen ersten Ideen bis jetzt so verfolgt, wo das Ganze hingekommen ist. Ich meine, selbst da liegen ja... Wir wissen ungefähr, was das SEK macht. Sie wissen das viel, viel besser, was das SEK macht.
Sag dir gar nichts heute, was das SEK macht.
Nee, aber wenn man einfach mal so Revue passiert, es sind ja, glaube ich, Welten, die dazwischen liegen von dem, wie sie früher irgendwie noch gearbeitet haben, zu jetzt. Das muss auch aber auch krass beeindruckend. Und ich sag mal, sie müssen doch auch wahnsinnig stolz sein, alle, die da irgendwie mitgewirkt haben, dass mittlerweile so eine Dienststelle oder das SEK existiert, wie es heute ist.
Alle Menschen sind eitel und natürlich freut man sich, dass das SEK, die Spezialeinheiten, ich würde sagen, bei 90% in der Bevölkerung einen guten Ruf haben. Übrigens, bei der Gelegenheit möchte ich nochmal sagen, SEK heißt Spezialeinsatzkommando. Es wird immer wieder von einem Sondereinsatzkommando gesprochen.
Aber richtig gut, dass
ich
das
kann mich noch
sagen.
An eine Sportreporterin erinnern, die im ZDF das Sportstudio geleitet hat und in der Ansage gesagt hat, Schalke 05. Und die ist daraufhin entlassen worden aus dieser Aufgabe, weil die also...
Könnten wir sein, Markus.
Aber wenn Leute heute von einem Sondereinsatzkommando sprechen, dann muss man auch mal in die Geschichte gucken. Mhm. Es gab nämlich ein Sondereinsatzkommando der Polizei.
Die Sonderkommandos, muss man auch dazu sagen, in den Konzentrationslagern waren Juden, vor allen Dingen männliche Juden, die ihre eigenen Familienmitglieder in die Gaskammern geschickt haben und danach die Gaskammern sauber machen mussten. Und deswegen vielen Dank, Herr Texor, dass Sie das hier nochmal hervorheben. Das Sprache ist sehr wichtig, ganz besonders in Zeiten wie diesen. Vielen Dank, finde ich sehr, sehr wichtig. Jetzt zurück. Ich möchte nochmal zum SEK. Natürlich, komm, wir sprechen ganz viel über das SEK heute und wie das aufgebaut ist. Sie haben auch gesagt, und das ist ja, glaube ich, auch was heute so manchmal noch der Turnus ist, die KollegInnen kennen einen besser als die eigene Familie, als das persönliche Nahfeld. Und das finde ich auch, also es ist schon eine sehr...
Und beim SEK sind es noch keine KollegInnen.
Ja, genau, noch nicht, das stimmt. Ändert das, liebe Damen.
Lassen Sie mich da mal eingreifen.
Ja, natürlich.
Also
bitte.
Natürlich haben wir auch überlegt, dass es schon aus taktischen Gründen manchmal besser ist. Also wenn ich irgendwo warte und ich sitze im Auto mit einer Frau, ist das unauffälliger, als wenn da zwei große Männer sitzen und böse in die Gegend gucken. Wir haben uns immer bemüht, auch Frauen ins SEK zu bekommen. Aber also ich stelle mir so vor, man muss in den vierten Stock hoch, weil oben die Luft brennt und man muss sein Equipment mit nach oben nehmen und das wiegt alle zusammen ja auch ein bisschen was und dann sind die drei männlichen Polizisten oben und warten auf die Frau, die mit den schweren Taschen nicht so schnell hinterhergekommen ist. Also ehrlich gesagt, es gab vielleicht in der Zeit, als ich das erlebt habe, zwei, drei Frauen, die durchaus auch den sportlichen Part mitgeschafft haben. Aber ich sage mal ganz ehrlich, in einem Team, in dem 12 Männer sind und eine Frau und man ist 24 Stunden zusammen, ich glaube, da liegen bestimmte Schwierigkeiten in dieser Begegnung.
Ich möchte wirklich eine witzige Anekdote dazu erzählen, aber ich bin das schlechteste
Dein
Beispiel.
Dein Aufnahmetest beim SEK?
Nee, ich bin wirklich das schlechteste Beispiel für sportlich. Also ich bin sportlich, aber ich bin kräftemäßig, ist das nicht meins. Und genau, was die gerade beschrieben haben, hatten einen Einsatz und es hieß, wir nehmen eine Ramme mit. Und ich so, ja, ist ja klar, machen wir logisch. So, wir waren zwei Frauen, drei Männer. Und es hieß, vielleicht trägt nicht jemand die Ramme, der gleich rammt. Das ist nicht so gut. Wir mussten den fünften Stock hoch. Und ich großkotz, wie ich bin, ja, sag, mach ich, gar kein Problem. Ich trage das Dingo. Ist ja, waren draußen, war es richtig heiß, volle Ausrüstung. Und wir hatten noch ganz viel anderes Equipment auch dabei. Ich sag, alles klar, ich will die hochnehmen. Und ich sag, wie viel wiegt die? Und ich sag, 45 Kilo bestimmt. Ich sag zu meiner Kollegin, ja, ich kann die nicht alleine tragen, du musst die mit mir zusammen hochtragen. Wir tragen die hoch. Ich fix und fertig. Dann war es eine Riesendebatte auf der Dienststelle. Ich sag, 45 Kilo wiegt die mindestens, ne? Und dann hatten Kollegen von uns den RAM-Lehrgang und die haben extra für mich gefragt, die so, Lisa, wie fertig bist du eigentlich? Das Ding wiegt 15 Kilo oder so.
Aber trotzdem, natürlich gibt es auch Frauen, die so dann RAM hochtragen.
Natürlich,
können.
Ja, sicher. Aber ich war das schlechteste Beispiel. Ich bin ein Lappen. Aber das ist wirklich, das ist, wie sie das sagen.
Ja, aber es ist so, wenn ich mal unsere Ausrüstung, was wir tragen, noch mit der SEK-Ausrüstung vergleiche, plus alles andere noch. Ja, das ist alles mehr über als
auch
ein paar
in dem
Stunden.
Tempo müssen sie ja meistens schneller hoch. Wir hatten ja ganz normal Zeit, gemütlich da hochzugehen. Ne? Und wenn das SEK kommt, ja nicht, wenn Friede, Freude, Eierkuchen ist. Also noch weniger als sonst, wenn normal, also in Anführungszeichen normale Polizeikräfte kommen. Ich verstehe schon, was sie sagen.
Es ist bis heute so, dass im SEK immer noch keine Frau ist. Und ich glaube, es hat sich auch bewährt. Also nicht wegen dieser Kraftprobe da, oder das ist ja nicht der Punkt. Sondern die Anzahl von Frauen ist einfach geringer, die diese Anforderungen vielleicht erfüllen. Und in ein Team von 12 Männern, die, ich habe es ja erklärt, richtig zusammenwachsen zu einem Team und auch schwierige Situationen lösen können. Und dann ist eine Frau vielleicht in dem Team. Also das passt einfach nicht zusammen.
Ich bin voll
und das
bei
hat,
Ihnen,
es war damals schon so, und ich weiß auch, dass auch eine spätere Polizeipräsidentin, Frau Koppers, mal zu mir gesagt hat, wann ich dann endlich mal Frauen ins SEK kriege. Ich habe ihr das versucht zu erklären, aber gut, es ist immer noch dabei geblieben. Aber vielleicht erzähle ich erstmal weiter, wie es dann überhaupt kam, dass ich also so ewig mit dem SEK zu tun hatte.
Bitte.
Ich hatte mich also aus der Position Teamführer heraus beworben für den höheren Dienst. Das hieß ja, dass man ein Jahr in Berlin vorbereitet wird und dann ein Jahr nach Münster, Hiltrup, an die, damals hieß es noch Akademie, inzwischen ist es ja, hat es ja Universitätsstandard.
Das hat sich ja nicht verändert.
Also wir waren, ich glaube damals ungefähr 40 Berliner oder 30 Berliner Kollegen, die dann dahin geschickt wurden, aus den anderen Bundesländern auch. Also insgesamt war dieser Jahreslehrgang 121 Mann stark. Ich hatte inzwischen auch so ein bisschen gelernt, wie man Gesetzestexte lesen muss und wie man die anwendet und hatte auch so ein taktisches Gefühl, wie man einen Befehl schreibt, was da zu machen ist. Also kurzum, am Ende des Jahres, da gab es so einen Wettbewerb. Wer wird der Beste und wer ist der Zweitbeste und der Drittbeste? Und aus irgendwelchen Gründen, die ich heute nicht mehr erklären kann, war ich dann plötzlich Lehrgangsbester.
So.
Und kam zurück nach Berlin. Wir Berliner Kollegen wurden dann vom damaligen Polizeipräsidenten Klaus Hübner empfangen und der gratulierte mir, dass ich eben Lehrgangsbester geworden bin. Und dann hat er gesagt, ich mache jetzt mal eine Ausnahme bei Ihnen, Sie dürfen sich Ihre künftige Dienststelle selbst aussuchen. Und da habe ich gesagt, ich möchte gerne zurück zum SEK. Man merkt ja die Zahnschmerzen, weil das, es ist immer schlecht, wenn man als Kumpel geht und als Chef zurückkommt. Ist nicht einfach, aber er hat gesagt, versprochen ist versprochen. Und dann wurde ich also Inspektionsleiter, damals noch angesiedelt bei ÖSSV, also bei der Schutzpolizei. Die Dienststelle war am, na wie heißt er, in Steglitz da, der Augustaplatz.
Das war mir jetzt eben danke, Martin.
Ich kenne mich mit Liegenschaften nicht aus.
Inzwischen ist der SEK ja umgezogen, wurde auch Zeit. Also die Zustände waren dort wirklich schlimm. Ich kam zurück, fanden die Leute natürlich gut. Unser Kumpel, den wir ja gut kennen, das ist jetzt unser Chef. Jetzt kommen ja goldene Zeiten. Also goldig waren die dann nicht, weil man natürlich als Chef auch ein kleines bisschen vorausdenken muss. Und ich habe dann auch mal gefragt, die meisten waren so 30, die Erfahrenen waren schon 35. Dann kam so die Frage, wie lange wollt ihr denn das hier machen im SEK? Ja, wieso? Na, bis zur Pensionierung. Ich sag, na ja, der älteste Fußballspieler in der Bundesliga war Brixmüller und der war Ende 30 und hatte schon Schwierigkeiten mitzukommen. Meint ihr nicht, dass man da vielleicht mal überlegen muss, wer ist denn noch geeignet oder nicht geeignet? Und da gibt's zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen jedes Jahr einen Test mit sportlichen Voraussetzungen und wer den nicht besteht, der muss gehen. Oder wir machen eine Altersgrenze. Was wäre euch denn lieber? Na, alles war denen nicht lieb, aber wir haben uns dann für Altersgrenze entschieden. Also die Alternative war auch eine ärztliche Kontrolle. Wir haben aber einen Polizeiarzt. Also die ärztliche Kontrolle wird natürlich vom Polizeiarzt gemacht. Und das fanden die ja unmöglich. Die würden natürlich lieber nur zu ihrem Privatarzt gehen. Das war eine sehr kritische Zeit. Da hat es große Spannungen gegeben zwischen der Mannschaft SEK und ihrem angeblichen Kumpel Martin. Aber es hat sich dann gegeben und es ist dabei geblieben, dass also eine Altersgrenze ist. Darauf haben wir uns ja geeinigt.
Gibt es diese Altersgrenze immer noch?
Das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber damals gab's ja, hat das gerade angefangen, dass man vom Mittleren in den gehobenen Dienst kommen konnte, der sogenannte Fröschel-Lehrgang. Ne? Und ich habe dann dafür gesorgt, dass die vom SEK, die die Altersgrenze erreicht haben, sich alle für den Fröschel-Lehrgang bewerben konnten. Und die wurden dann auch ein bisschen vorbereitet. Die mussten ja Arbeiten schreiben und so weiter. Und viele haben dabei, haben es geschafft und sind dadurch in den gehobenen Dienst gekommen. War natürlich angenehm, vor allen Dingen auch, dass sie, weil sie sich dann auch aussuchen konnten, gehen sie zum Abschnitt oder geht man vielleicht zur Kripo und hilft damit. Also das war eine ganz, ganz gute Sache. Manch einer hat dadurch eine gute Karriere, aber als ich pensioniert wurde, ist das sehr schnell abgeschafft worden. Warum auch immer.
Wie alt war damals denn die Altersgrenze, die sie gesetzt hatten?
40.
Also mit 40 muss man raus oder bis man 40 ist, darf man sich bewerben? Mit 40 muss man raus wahrscheinlich, ne?
Mit 40 muss man
raus,
ja. Ja, okay. Also ist eigentlich logisch. Also
ja, ja, meine, klar, ja. Aber es gibt Leute, die...
Also in meinem ersten Team war einer, den wir Opa genannt haben, aber eigentlich nur, weil er der Älteste war von uns, ja.
Ich war auch Oma im Studium. War Jahrgangsälteste mit 32.
Du, ich wurde auch im Studium gefragt, ich erzähle die Geschichte immer ich sehr weiß, gerne, wo Geschichte. Ich gefragt wurde, ja, wie denn der Mauerfall war. Und ich denke mir, ja, aber ich habe gesagt, so alt bin ich dann ja doch nicht. Ich meine, ich habe immer gesagt, ich habe ganz oben auf der Mauer getanzt.
Das ist ja ein gutes Stichwort, weil Sie, Herr Textor, haben ja als Polizist tatsächlich den Mauerfall mitbekommen hier in Berlin.
Da kann ich eine lustige Episode erzählen. Also die Mauer ist ja geöffnet worden oder zwangsgeöffnet worden an der Brücke der Einheit oben im Wedding. Mhm. Und ich habe das natürlich dann auch im Fernsehen gesehen und habe dann am nächsten Tag, bin ich mit dem SEK-Kollegen mal zu dieser Brücke gefahren, um mir das anzusehen. Da kamen ja immer noch welche rüber und war schon spannend. Aber noch spannender war, ich komme mittags wieder zurück zu meiner Dienststelle und kriege einen Anruf von der Wache, die unsere Unterkunft da bewacht hat. Hier draußen steht ein Lader mit dem ostdeutschen Kennzeichen und die beiden Herren möchten Sie sprechen. Aha, denke ich, naja, sollen sie mal kommen. Dann kommen zwei Herren hoch, kommen in mein Zimmer und stellen sich vor, der eine ist der Leiter der Spezialeinheiten der DDR und der andere ist sein Vertreter und auf gute Zusammenarbeit. Also ich glaube, das muss man erst mal sacken lassen. Wenige Stunden, nachdem die Mauer geöffnet ist, kommen die Leiter, um mit uns zu kooperieren und gut, ja. Wir sind dann übrigens, also da war noch nichts mit Maueröffnung, die war noch, dann haben sie uns eingeladen zu einem Besuch der Spezialeinheiten der DDR in Potsdam. Die Grenze war noch geschlossen. Wir kommen mit grün-weißen Polizeiwagen auf die Glienicker Brücke. Unheimliche Aufregung bei den Fopos da. West, die überfallen jetzt die DDR. Und wir mussten dann warten. Und dann sehe ich, wie die so gucken nach hinten, so ein Stück hinten die Grenze. Und da stand ein ziviler PKW. Und einer der Herren stand raus und machte nur so. Und dann gingen die Schlagbäume hoch. Und dann fuhren wir mit unseren grün-weißen Mannschaftswagen nach Potsdam und haben dort ein bisschen Sport gemacht, haben Fußball gespielt gegen die und haben uns mal so kennengelernt. Und ich weiß noch, auf der Rückfahrt haben meine Kollegen zu mir gesagt, oh Martin, wenn du einen von denen nimmst, die sind alle eng mit der Stasi verbunden, dann kriegst du echt Ärger. Und ich habe dann auch wirklich keinen aus der DDR übernommen.
Ey, das sind so Themen, Markus, ne? Das ist so weit weg, finde ich, von dem, was wir so machen heute als PolizistInnen. Also nicht, was wir machen, natürlich, weil die Einsätze sind natürlich, ne, Kriminalität wiederholt sich oder also erweitert sich ja, also sowas wie Cyberkriminalität, Cybercrime war ja für sie kein Thema damals. Allein die Umstände, die Politik drumherum und sich darüber Gedanken zu machen, was für Kollegen extra nur man ja dann einstellt, weil die eventuell mit Stasi-Mitarbeitern damals zusammengearbeitet haben, das ist so, ich könnte hier 9 Stunden diese Folge.
Ja, aber das meinte ich ja eben schon. Ich finde es ganz, ganz spannend, wie es dann irgendwie nach Wiedervereinigung und alles dann irgendwie so weiterging. Weil, ja, wir hatten ja nur irgendwo mal Ost und West und irgendwo, ja, haben ja beide irgendwie so Polizei ausgeübt und ja, das dann alles nachher so zusammenzuführen, das ist schon nochmal eine ganz spannende Zeit
hier gewesen. Also vom höheren Dienst aus der DDR, also höherer Dienst Polizei DDR, ist meines Wissens überhaupt keiner übernommen worden, weil die alle irgendwie Stasi näher hatten. Mhm. Interessant ist übrigens, ich wohne ja jetzt mit meiner Frau in so einer Seniorenanlage, sehr nobel, aber gute Pension hilft ja aus. Da hat sich tatsächlich ein Kriminaldirektor aus der DDR bei mir telefonisch gemeldet. Wahrscheinlich hat er mich irgendwo im Fernsehen oder gesehen und hat gefragt, ob ich Interesse hätte, mich mit ihm mal zu treffen. Der wohnte ja nicht weg von mir. Also ich wohne da an der Dahme in Grünau, da wo auch die Tribünen sind von 1936. Da ist so eine Seniorenresidenz. Und er wohnt auf der anderen Seite. Und wir haben uns seitdem einmal im Monat getroffen und reden so ein bisschen über alte Zeiten. Ja, erzählt, wie es als Polizist in der DDR war. Also er war bei der Kriminalpolizei. Wir haben also über diese sagenhaften Sachen gesprochen. Also in der DDR gab es ja auch Geruchsproben von Leuten, wo die Kleidung versiegelt wurde. Und die Hunde konnten dann, wenn man das aufmachte, haben die daran gerochen und konnten tatsächlich dann auch noch den ehemaligen Träger ermitteln.
Gustav. Also,
ist wirklich sensationell. Also wir sprechen so ein bisschen darüber, manche kritischen Themen lassen wir auch weg. Natürlich hätte er auch gerne übernommen werden wollen, aber ist dann eine freie Wirtschaft gegangen und inzwischen geht es ihm gut. Aber es ist einfach interessant, auch nach so langer Zeit so das nochmal aufleben zu lassen, wie es damals war.
Wann sind Sie in Pension gegangen, Herr Texter?
2005.
Haben Sie ja gesagt, von 1964 bis 2005.
Also das Schöne war ja, inzwischen ist ja die Pensionsgrenze etwas höher.
Ja.
Ich kann mich noch erinnern, dass Weihnachten 2004, der damalige Innensenator Körting von der SPD, der machte einen Besuch bei der Polizei. Also am 26. März bin ich 60 geworden und da wäre ich dann pensioniert worden. Und der kommt also kurz vor Weihnachten zu einer Besprechung, so mit dem höheren Dienst, und kündigt an, dass das Pensionsalter doch jetzt hochgesetzt werden muss. Die Leute werden alle älter und so. Und dann kam die Frage, na, ab wann denn? Na, sofort. Also drei Monate vor meiner Pensionierung habe ich erfahren, dass ich noch 3 Jahre älter bin. noch 3 Jahre länger machen muss. Und da bin ich zu Körting hingegangen und habe ihm gesagt, im Prinzip eine gute Idee, aber kann man nicht diese Grenze ein kleines bisschen zurücksetzen, damit man sich in seiner Planung auch vorbereiten kann? Also wir hatten zum Beispiel geplant, wer kümmert sich um die Kinder und um die Enkelkinder und kann die Frau von meinem Sohn dann auch arbeiten gehen, weil wir dann eben alle etwa zur Familie...
Ja, man plant ja länger als 3 Monate.
Das war eigentlich schon in Sack und Tüten und da hat Körting gesagt... Ehrlich gesagt, da habe ich jetzt so ja nicht dran gedacht. Da haben sie eigentlich recht. Und dann hat er die Grenze noch mal um ein halbes Jahr hochgesetzt. Und dadurch bin ich der glückliche Pensionär mit 60 geworden.
So. Ja, man muss wissen, wie. Man muss wissen, wie. Man muss Gespräche führen. Sie sind 2005 aus der Polizei ausgetreten. Wie haben Sie denn die Entwicklung der Berliner Polizei und vor allen Dingen auch die Entwicklung des Nachwuchses, der jetzt so gekommen ist. Wie nehmen Sie das wahr? Oder vor allen Dingen beobachten Sie das auch wahrscheinlich nach wie vor? Ich meine, Sie sitzen hier natürlich mit 2 Nachwuchskräften, also jetzt mittlerweile ehemaligen Nachwuchskräften. Wie nehmen Sie das wahr und wie haben Sie das auch noch als aktiver Polizist wahrgenommen? Die lange Pause, Markus.
Nee, das kann man nicht jetzt so mit einem Satz beantworten. Ja, natürlich verfolge ich das. Und wir haben ja schon drüber gesprochen. Also zum Beispiel die Polizei als Freund und Helfer und Verkehrspolizei und so, da hat sich eigentlich nichts geändert. Aber im Bereich der Kriminalität hat sich ja die Zeit total verändert. Also wer heute noch bereit ist, wie die Tunnelgangster von Zehlendorf, ein Jahr lang einen Tunnel zu graben, um dann meinetwegen auch 5 Millionen zu kriegen, also da kann man ja heute nur einen Kopf schütteln. Heute setze ich mich an den Computer und habe mit ein paar Klicks irgendjemand Bedrohung um sein Geld. Also das geht ja heute relativ leicht. Und wie viele Leute jeden Tag auch auf irgendwelche E-Mails, die sie bekommen, reinfallen, insbesondere ältere. Sowas wie Computerkriminalität gab es ja bis zu meiner Pensionierung so gut wie gar nicht. Also ich weiß noch, dass unsere Dienststelle den ersten Computer gekriegt hat, das muss so 1999 oder 2001 gewesen sein. Ich muss dazu sagen, die Spezialeinheiten waren ja ursprünglich bei der Schutzpolizei angegliedert und sind dann, ich weiß jetzt nicht mehr genau wann, ins LKA, also zur Kriminalpolizei geschickt worden, weil man gesagt hat, die Leute, die da die Festnahmen machen, auch in schwierigen Situationen, die müssen schon aufpassen, wie man also Spuren nicht verwischt und kaputt macht. Und die müssen also auch wissen, was ist wichtig nachher für das Strafverfahren. Von daher war das eine wirklich gute Idee, das gesamte Referat Einsatzerprobung und Sonderaufgaben, so hieß es ja, aus der Schutzpolizei ausgegliedert wurde und dem Landeskriminalamt unterstellt wurde. Und es wurde da dieses Referat als LKA 63 geführt, also in der Abteilung 6, dritte Dienststelle. Die bestanden ja aus Schutzpolizisten und Kriminalbeamten. Die Kriminalbeamten überwiegend beim MEK, das sind die, die für Observationen und sowas zuständig sind. Und natürlich auch gemischt mit, also einfach von der ganzen Zielrichtung, es ging ja um Vermeidung schwerster Straftaten zur Verhinderung solcher Sachen, war die Anbindung an die Kriminalpolizei richtig. Also Ich habe auch während meiner aktiven Zeit, ich bin ja dann aufgestiegen bis zum Abteilungsleiter der Abteilung 6. Ich habe oft noch Briefe gekriegt an den leitenden Kriminaldirektor Martin Texter, obwohl ich eben Schutzpolizeidirektor bin. Ja, hat mich aber nicht gestört. Aber ist auch jetzt nicht ein besonderes Kompliment, war eben einfach ein Fehler. Also ich bin Schutzpolizist geblieben und wie gesagt, ich stelle fest, dass das, was mal gebraucht wurde beim SEK und beim PSK, sich verändert. Die Kriminalität verändert sich und die Polizei muss darauf reagieren. Und das tut sie ja auch entsprechend.
Ich denke gerade, ich bin erstmal gespannter Zuhörer heute wieder. Nee, aber überhaupt so, diese ganzen Veränderungen, da haben sie ja wahnsinnig viele Veränderungen ja auch mitgemacht. Wenn man so mal von den Anfängen guckt, von diesem sehr militärischen zur Entwicklung von diesen ganzen Delikts oder überhaupt Ereignissen, die so gekommen sind von den 80ern, 90ern, was wir da hatten, dann noch die Delikts, Lage, die sich auch nochmal komplett geändert hat. Also es ist ja ein kompletter Wandel, wo sie damals irgendwie angefangen haben mit dem, was sie getan haben, bis zum Ende, was da auf einmal...
Dieser Aufbau von Spezialeinheiten, der hatte natürlich für die Öffentlichkeit einen irren Kick. Also ich kann mich erinnern, wir haben beinahe jede Woche irgendwo eine Vorführung machen müssen. Fast immer in der Schießhalle in der Bernauer Straße. Mhm. Und wenn wir dort Vorführungen gemacht haben und zum Beispiel mal gezeigt haben, wie so ein Vorgehen ist und was wie dann geschossen wird. Sie kennen die Schießstandaffäre und die ganzen Sachen, die sich damit bewegen. Hat ja auch Opfer gegeben dabei. Wenn wir da so eine Vorführung gemacht haben, haben wir hinterher in der Halle nichts mehr gesehen vor Pulverdampf. Haben wir aber alles so hingenommen, haben die Türen aufgemacht und dann war es wieder gut, ne?
Vorführungen sind auch tatsächlich, das SEK macht das heute noch, immer am Tag der offenen Tür. Allerdings ohne Schießen natürlich.
Aber einen kleinen Gag muss ich noch erzählen.
Ja, also, klar, bitte, wir haben Zeit.
Englische und britische Soldaten da zur Besichtigung. Und wir haben dann eben unsere Schießkünste gezeigt und dann haben die gesagt, ob wir uns denn zutrauen würden, so wie das in den Western zu sehen ist, ne, einen Tischtennisball hochzuschmeißen, einen Colt und aus der Hüfte zu schießen und zu treffen. Ja, ich gesagt, naja, das ist natürlich Film, aber ehrlich gesagt,
das machen wir besser.
Ehrlich gesagt, die können das auch. Das können sie. Wir machen ihnen das vor. Also Tischtennisball, hochgeworfen, dann kam der runter. Da sag ich, ist nicht einfach. Also war nichts drin, kein Loch drin. Dann hat dann keiner gesehen, den Ball weggesteckt und einen anderen genommen mit dem Loch und den hochgeschmissen und wieder. Und dann haben mich die großen Augen angeguckt, der kann schießen wie Tom Mix oder so. Aber ich hab's dann erklärt. Ja.
Das finde ich richtig gut.
Eine Sache, die mich auch nochmal interessiert, gab's einen Identschutz beim SEK von Anfang an?
Nee, am Anfang noch nicht.
Aber das interessiert mich mal, ja. Wann man dann mal so auf den Gedanken gekommen ist, wäre ja vielleicht wär sinnvoll.
Ja. Also. Man soll uns vielleicht nicht erkennen direkt.
Ja.
Aber das Thema Datenschutz und sowas, Markus, das ist auch ein Thema der Neuzeit. Also um es mal auf die Zeit
ja,
von
aber
Herrn
deswegen,
Textor
es würde mich mal interessieren,
Polizei.
So wann das dann irgendwann mal, sag ich mal, so zur Sprache gekommen ist.
Das kann ich Ihnen jetzt gar nicht mehr sagen. Aber natürlich haben wir auch selbst, also ich hatte ja selbst einen Sprengstoffanschlag auf mein Haus. Ich hatte so ein kleines Haus in Rudow. Hab abends noch am Terrassenfenster gesessen bis kurz vor 12 und mir ein Fußballspiel angesehen. Und dann bin ich nach oben ins Schlafzimmer gegangen und hab gerade im Bett gelegen, da ist unten 1 Kilo Sprengstoff hochgegangen an meinem Terrassenfenster. Wir haben dann unseren Hund geweckt, der hat dann auch gebellt und unser Sohn kam aus der hatte sein Fenster auch zur Terrasse hin, der hat dann von drüben aus seinem Zimmer gebrüllt, Papa, komm mal, hier brennt alles. Dann bin ich noch barfuß runtergegangen und unten bin durch die Glasscherben gelaufen, hab mir aber nichts getan, hab unten aus dem Keller einen Feuerlöscher geholt und hab oben das gelöscht und es sah aus, naja, eben wie nach einem Bombenanschlag. Ne?
Aber Herr Texer, warum? Warum hat man das getan? Wissen Sie
also,
das?
Also ja, kann ich erzählen. Also, Wackersdorf ist sicherlich ein Begriff. Atommüllbeseitigungsanlage Wackersdorf und da waren ja ständig Krawalle und da stand in irgendeiner Berliner Zeitung, die Berliner Polizei unterstützt die Kollegen in Bayern und hat eine Spezialeinheit dorthin geschickt. Mhm. Und damit dachten natürlich irgendwelche Leute, das kann ja nur das SEK sein. Und deswegen haben sie dann bei mir so einen Feuerlöscher mit diesem Selbstlaborat da aus irgendwelchen Pflanzenschutzmitteln und so. Also eine hochbrisante Sache. Und die haben sie dann mit einer Zeitschaltuhr bei mir an das Fenster gelegt. Wie gesagt, kurz nachdem ich nach oben gegangen bin, ist das Ding dann losgegangen. Und das sah wirklich aus wie nach dem Krieg. Ja? Und ich hatte da draußen so eine Hollywood-Schaukel, die war fast verbrannt. Naja, also wir haben dann schon angefangen, meine Eltern angerufen, die sind dann gekommen. Und morgens um 4 geht meine Frau nach vorne an der Tor, 25 Reporter, ach, und können wir mal reinkommen und Bilder machen? Und wollten wir natürlich nicht. Aber es war eben eine Sensation, so ein Anschlag. Ne? Das hat ja ganz Rudo hattet ja gehört, so hattet ihr rumst.
Ja. Ganz Rudo ja. Hattet gehört, nur der Hund nicht.
Nur der Hund nicht.
Der Hund hat weiter geschlafen, sehen ruhig.
Es stellte sich dann eben heraus, ich habe dann also auch gesagt, SEK war überhaupt nicht in Wackersdorf, das war eine andere Einheit mit dem schönen Namen EBLT, Einsatzbereitschaft für besondere Einsatzlagen. Ist wieder eingeschlafen, die Geschichte, aber jedenfalls, die waren da und also Wackersdorf gab es immer Rangeleien zwischen Linken und Polizei. Und als ich es dann den nächsten Tag der Presse gesagt habe, da kam nochmal ein Bekennerschreiben, da stand dann drauf, ist egal, Bulle ist Bulle.
Das ist ja auch selbe Argument.
Prinzipientreu,
ne? Ja, und auch selbe Argumentation von heute, nur dass es dann auf TikTok über verschiedene Kanäle verteilt wird. Ja.
Und die schöne Zeitung Taz, damals eben wirklich noch so eine Zeitung, ja, die auf der anderen Seite war, die haben dann auch ein Bild von meiner Terrasse gezeigt, von der verbrannten Schaukel und die Überschrift war, nun kann Textor nicht mehr in der Sonne sitzen.
Herr Textor, gibt es noch irgendwas, das Sie erschreckt? Oder sind Sie, also weil Sie sitzen hier auch und erzählen das so ganz entspannt. So,
ja, als wäre es kurz.
Mich erschreckt, dass ich dieses Jahr 80 geworden bin. Das erschreckt mich.
Ach, Herr Textor, das sieht man ja, nicht
an.
Ja,
es war so ganz kurz nebenbei erzählt. Ja, es war ein kleiner Einsatz. Ist so, ja.
Vermissen Sie die Zeit bei der Polizei oder sind Sie glücklicher Pensionär? Können Sie entspannen? Geht das? Weil ich habe manchmal das Gefühl, so wenn ich das immer auch sehe, wenn ältere KollegInnen dann verlängern, man hat irgendwann so das Gefühl, jetzt geh doch mal dich ausruhen. Ich finde, sie machen einen sehr entspannten und gelassenen, zufriedenen Eindruck.
Ja, ich bin zufriedener Pensionär, weil es war ja auch eben eine Zeit, die auch an die Nerven geht.
Ja.
Ich hatte ungefähr 25 Großeinsätze, also Entführungen und Geiselnahmen und Erpressungen. Ebenso Fälle wie Dagobert, der Kaufhauserpresser oder die Tunnelgangster. Wirklich auch sehr schwierige, es gibt kein Muster, wie man damit vorgeht. Mhm. Aber am Ende sind alle Fälle gut ausgegangen. Also wir haben keine Toten hinterlassen. Wir haben eigentlich auch alle Fälle aufklären können. Und da es sowas heute nicht mehr gibt und die Zeitungen ja trotzdem irgendwas Sensationelles schreiben müssen, habe ich also eigentlich einmal in der Woche entweder das Fernsehen oder die Presse oder das Radio bei mir zu Hause für irgendwelche Interviews. Weil die alten Zeiten sind spannend und die neuen Zeiten sind rein kriminalistisch gesehen nicht mehr so spannend. Also für die Presse jedenfalls nicht.
Woran liegt das, meinen Sie?
Weil sich die Kriminalität ins Internet zurückgezogen hat. Okay. Da gibt's, also wer heute noch eine Entführung macht oder einen Bankeinbruch sagten, und vorher 200 Meter langen Tunnel gräbt, so weit gibt's ja nicht.
Ja, das sind ja, ich sag mal, dieser Aufwand, der ja irgendwie so betrieben worden ist, um irgendwas zu erreichen, gerade was Sie vorhin gesagt haben, eben durch die Tunnel, durch die Sachen oder die dann passiert sind, dass sie ja wirklich eine Sensation waren ja irgendwie, dass jemand so viel Aufwand betrieben hat eben für diesen Erfolg. Ja, heute sieht man halt dann, also alles, was so online, digital sich irgendwie gerade abspielt.
Naja, und eben auch sichtbare Schäden, ne? Ja, ja. Also das ist ja eine sichtbare Form von Kriminalität, zu sagen, hier wird gerade eine Geisel genommen, hier wird gerade eine Bank überfallen. Das
Banktresor.
Ist ja, genau. Das hast du natürlich heute, wenn du jemanden im Darknet Drogen verkaufst und das aber auf hohem Niveau, wie dann Menschen, die das eben regelmäßig machen oder auch das Thema Kinderpornografie oder sowas, ist ja natürlich alles, ist alles Schwerstkriminalität. Also gerade wenn es um den Missbrauch von Minderjährigen geht, den sexuellen Missbrauch, das ist natürlich etwas, was nicht sichtbar in dem Sinne ist, als dass es draußen auf der Straße beobachtet werden kann.
Bei diesen Fällen, von denen ich erzählt habe, gibt so einen Begriff, also da waren die Täter im Jargon wirklich richtige Nachtjacken, ja. Also den einzigen, den ich inzwischen ganz gut kennengelernt habe, ist Dagobert, also Arno Funke. Und das ist dadurch zustande gekommen, er ist aus dem Gefängnis etwas vorzeitig entlassen worden, hat sich an den Polizeireporter der Berliner Morgenpost gewandt und hat den gefragt, ob er ein Gespräch mit mir arrangieren würde. Der rief mich also an und hat gesagt, der Herr Funke möchte mit Ihnen sprechen. Und da bin ich damals zu unserem LKA-Chef Dieter Schenke gegangen und habe ihn gefragt, was er davon hält. Und da hat er gesagt, naja, das haben wir öfter mal. Kommt einer aus dem Knast, der hat irgendwas aufgeschnappt und will uns jetzt einen Tipp verkaufen. Hörst dir doch mal an, vielleicht lohnt sich das. Na, und dann habe ich mich mit Arno Funke also in einer Pizzeria in Rudo getroffen. Und die war geschlossen eigentlich. Die hatte nur für uns auf, weil wir sind da oft essen gegangen. Und
natürlich,
ich habe denen das gesagt. Waren also auch keine Besucher da, nur die ganze italienische Familie saß um die Bar rum. Aber na gut, wir saßen also in der Ecke und ich guckte ganz erstaunt auf Arno Funke, was der nur von mir will. Also erstmal nahm er ein Buch raus mit seinen Karikaturen. Das Buch heißt Ente Cross. Das hat er mir geschenkt. Als Widmung steht dran, für meinen Lieblingspolizisten Martin Texler. Das gibt er mir. Und außerdem, wir haben uns natürlich ständig irgendwo getroffen, weil das Fernsehen hat ihn interviewt und danach mich. Also man traf immer wieder aufeinander. Ja. Und eines Tages, also als wir beim ZDF waren, da gibt er mir so eine DIN A4-Mappe. Da hat er vom Fernseher mich abgezeichnet. Der kann wirklich zeichnen, ja. Also so wie unser Polizeizeichner. Von dem habe ich zur Pensionierung, habe ich von meinen Kollegen, von unserem Polizeizeichner so ein Porträt bekommen und eben eins von Dagobert, und die hängen jetzt bei mir beide zu Hause. Aber ich habe mich immer gefragt, warum macht der das? Was will der von mir? Mhm. Und da habe ich ihn dann auch gefragt, was wollen Sie denn von mir? Naja, sagt er, er hat ja nur jetzt so den Fall und sich mal die ganzen Fernsehsachen von früher angesehen, und da ist ihm aufgefallen, bei einem Interview nach einem Anschlag von Dagobert am Hermannplatz in dem Karstadt, das war das erste Mal, dass während der Geschäftszeit dort ein Sprengkörper hochging, und ich habe dann in dem Interview gesagt, also jetzt hat Dagobert seine Unschuld verloren, wenn er jetzt Anschläge macht während der Geschäftszeit, nimmt er offensichtlich auf Menschenleben keine Rücksicht mehr. Ja, und das Interview hat er dann eben, als er rauskam aus dem Knast, gesehen. Der Sinn dieses Treffens war, dass er mir genau haarklein erklärt hat, wie er diese Bombe gelegt hat und wie er alles so geplant hat, dass keiner zu Schulden kommt. Also er hat mir eine richtige Liste vorgelegt. Er hat mitgemessen, wie lange die Tür vom Fahrstuhl offen ist, wann er da was reinlegen muss, wie lange es dann dauert, wie das hochgeht. Also er hat mir den ganzen Plan gezeigt und hat gesagt, glauben Sie mir jetzt, dass bei der Vorbereitung keiner zu Schaden kommen konnte? Habe ich gesagt, ja, das glaube ich Ihnen jetzt, aber warum tun Sie das? Na, ich möchte nicht, dass Sie denken, ich bin ein durchweg schlechter Mensch und nehme auch auf Gesundheit so.
Ich bin kriminell, aber das Leben anderer Menschen ist mir wichtig.
Ich will jetzt nicht sagen, dass ich hätte knuddeln können, aber irgendwie dachte ich, also ein Verbrecher stellt man sich anders vor. Dann kam ja du, er war bei der Presse, ich war dazu, wir haben uns ständig wieder getroffen. RTL hatte, haben sie ja inzwischen auch gemacht, einen Film. Von und mit ihm gedreht, und er rief mich mal an und sagte, es wäre ganz schön, wenn ich mit dazukommen würde, damit die auch wissen, dass sie keine Fehler machen da in dem Film. So. Na, und dann saßen wir da alle zusammen, und wie das so ist beim Fernsehen, und die duzen sich alle.
Klar.
Na, und plötzlich sagt Dagobert zu mir auch, na, was sagst du denn dazu? Na, habe ich erst so überlegt und habe gesagt, na gut, dann bleiben wir dabei. So, und deswegen duze ich mich mit ihm, und er vergisst auch nie, wenn ich Geburtstag habe. Er ruft mich immer an.
Wenn ich an unsere Beschuldigten heutzutage denke,
Also da, Arno Funke ist, ja, ist ein Verbrecher. Er war ein Verbrecher, dann war er ein verurteilter Verbrecher, und heute ist er ein Vorbestrafter. Und als ich ihn gefragt habe, was er mit den ganzen Schulden ist, die er ja bei Karstadt hat, bei den vielen Millionen, die da vorbei sind. Karstadt ist inzwischen so oft verkauft worden, die Akten sind weg. Er hat, also seine Frau ist ja damals, als er im Gefängnis saß, hat sie sich scheiden lassen und war ja eine Ausländerin. Und er hat jetzt, die sind zwar nicht verheiratet, eine neue Partnerin, die, glaube ich, Direktorin im öffentlichen Dienst ist. Und als ich die mal kennengelernt habe, habe ich gefragt, wie ist denn das jetzt eigentlich? Wie sind Sie dazu gekommen, mit Dagobert also zusammenzuleben? Dann hat sie gesagt, als ich ihn kennenlernte, da wusste ich das nicht. Und als ich es dann wusste, war es mir egal. Also die beiden kommen offensichtlich sehr gut miteinander aus. Ohne mir die Finger zu verbrennen, würde ich mal sagen, der wird nicht normal, der macht nichts Kriminelles mehr.
Das ist so undenkbar heute, Markus. Deswegen musste ich ja gerade so lachen, weil es ist so undenkbar, dass wir mit den Beschuldigten, mit denen wir heutzutage zu tun haben, mal irgendwann diese Ebene haben. Aber es ist auch eine andere Zeit, es sind andere Delikte. Es ist so spannend, was Sie zu erzählen haben, Herr Texler. Wir könnten eine ganze Staffel, glaube ich, mit Ihren Geschichten.
Aber ich sage nochmal, das mit dem Duzen habe ich zwar absichtlich erzählt, ich weiß aber, dass es viele Leute gibt, die sagen, wie kann der das machen? Es ist ungewöhnlich, er ist heute ein vorbestrafter Mann, wenn ich alle, die auf dieser Erde rumlaufen und vorbestraft sind, nicht mit du anreden darf, dann wäre ich ziemlich einsam.
Herr Texler, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort.
Ich wollte gerade sagen, das ist ein sehr schönes Schlusswort, und die Geschichten sind unglaublich interessant, was sie alles zu erzählen und vor allem, was sie alles erlebt haben. Und ich bin da wirklich beeindruckt, wie sie auch
diese ganze Behörde. Das kann man ja gar nicht in eine Folge klatschen. Alles.
Deswegen, also es überschreitet ja alles, was sie hier gerade machen können.
Aber Herr Texler, da fällt mir nämlich was zu ein. Es gibt ja immer Gelegenheiten, bei denen man zusammenkommen kann, sich verrückte Geschichten aus seiner Polizeizeit erzählen kann. Und mir fällt da gerade ein ganz besonderer Anlass ein, und zwar unsere Weihnachtsfeier von Verschlusssache. Ich würde mich sehr freuen, oder Markus und ich, das ganze Team würde sich sehr freuen, wenn Sie zu unserer Weihnachtsfeier kommen. Sie bekommen natürlich rechtzeitig eine ordentliche Einladung nach dafür, aber das ist so immer unser Schlusswort, dass wir unsere Gäste zu unserer Weihnachtsfeier, zu unserer zweiten Weihnachtsfeier dann dieses Jahr schon einladen. Wenn Sie Lust haben, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie in Begleitung oder ohne Begleitung erscheinen. Und ich glaube auch, dass sich unsere Gäste, also ich glaube, das wäre ein kleines Highlight, wenn sie da erscheinen würden. Und hiermit sind sie herzlich eingeladen zu unserer Weihnachtsfeier dieses Jahr. Ich bedanke mich nochmals, dass sie hier waren. Es war super interessant. Ich hoffe, wir kommen gleich noch ein bisschen hinter den ohne die Mikrofone ins Reden. Und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für Ihre Einblicke in dieses doch sehr wilde und riesengroße Polizeileben, was Sie verbracht haben. Danke für Ihre Arbeit für die Berliner Polizei.
Ja, das auf jeden Fall zu erwähnen. Ich will es auch gar nicht weiter ausschlachten. Ich kann mich dem nur anschließen. Und nein, wir brauchen nicht immer zweimal das Gleiche erzählen. Nein, nochmal vielen, vielen Dank, dass ich hier war heute.
Ich muss mich auch bedanken. Es war sehr fair und sehr nett.
Ich kann nichts zu sagen. Vielen Dank. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Alles Gute.
Genau. Bis dahin.
Tschüss. Ciao.